muss den Technikern immer freie Hand geben. Ja, für euch. Wenn wir jetzt auf die Bergpredigt hören, müssen wir uns innerlich ein bisschen umstellen. Das ist nicht so, als wenn man eine Predigt von 20 Minuten hört, sondern es ist mehr so, wir begeben uns an den See Genezareth. Da ist der Berg der Seligpreisungen und dort versuchen wir, die Worte Jesu aufzunehmen. Also wir überlassen uns sozusagen der Bergpredigt. Hin und wieder werde ich dann auch kommentieren, aber es ist nicht so, dass man wie eine Predigt den Gesamtzusammenhang immer, Hauptsache ich kriege alles mit, sondern einfach hier ruhig sitzen und die Worte Jesu wirken lassen. Und das beginnt damit, dass wir ein Musikstück hören und dann haben wir den ersten Rezitationstext und dann werde ich ein bisschen dazu sagen und dann kommt wieder Musik und ein bisschen Stille. Lasst euch einfach so mitnehmen. Bergpredigt beginnt mit den Seligpreisungen und achtet einfach darauf, welche Seligpreisung euch erreicht. Eines Tages, als sich immer mehr Menschen um Jesus sammelten, stieg er mit seinen Jüngern auf einen Berg und setzte sich dorthin, um sie zu unterrichten. Und das lehrte er sie. Gott segnet die, die erkennen, dass sie ihn brauchen, denn ihnen wird das Himmelreich geschenkt. Gott segnet die, die traurig sind, denn sie werden getröstet werden. Gott segnet die Freundlichen und Bescheidenen, denn ihnen wird die ganze Erde gehören. Gott segnet die, die nach Gerechtigkeit hungern, denn sie werden sie im Überfluss erhalten. Gott segnet die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit empfangen. Gott segnet die, die ein reines Herz haben, denn sie werden Gott sehen. Gott segnet die, die sich um Frieden bemühen, denn sie werden Gottes Kinder genannt werden. Gott segnet die, die ihr Leben Gott ganz zur Verfügung stellen, denn das Himmelreich wird ihnen gehören. Und Gott segnet euch, wenn ihr verspottet und verfolgt werdet und wenn Lügen über euch verbreitet werden, weil ihr mir nachfolgt. Freut euch darüber, jubelt, denn im Himmel erwartet euch eine große Belohnung. Und denkt daran, auch die Propheten sind einst verfolgt worden. Ja, die Seligpreisungen, die zeigen, Gott will uns segnen. Gott will, dass wir uns freuen können und glücklich sind. Und Gott will, dass wir ein erfülltes irdisches Leben haben und ein himmlisches Leben bei ihm in seiner Nähe. Für immer. Die Seligpreisungen gelten allen Menschen. Denn schließlich ist es für alle Menschen gut, wenn sie freundlich und bescheiden sind. Es lohnt sich, darauf liegt ein Segen. Und wo auch immer jemand traurig ist, darf er sich an Gott wenden und Trost erhalten. Er muss nicht erst getauft werden, er muss nicht erst hier in die Kirche eintreten, er kann sich an Gott wenden und Trost empfangen. Gott ist für dich da. Und selbst die Menschen, die benachteiligt, verleumdet, verfolgt, sogar getötet werden, weil sie Christen sind, brauchen nicht zu verzweifeln, sondern auf sie wartet eine große Belohnung, ein Hauptgewinn. Und wir wissen, manche Christen sind gerade in der Verfolgung so von Jesus erfüllt, dass sie gar kein anderes Leben haben möchten. Das Leben mit Jesus ist für sie so real, dass sie es nicht eintauschen möchten, gegen nichts und niemand. Überleg einen Augenblick, welche Seligpreisung dich angesprochen hat. Nimm sie in Anspruch, lass dich von dieser Seligpreisung segnen. Ihr seid das Salz der Erde. Doch wozu ist Salz noch gut, wenn es seinen Geschmack verloren hat? Kann man es etwa wieder brauchbar machen? Es wird weggeschmissen und zertreten wie etwas, das nichts wert ist. Ihr seid das Licht der Welt. Wie eine Stadt auf einem Berg, die in der Nacht hell erstrahlt, damit alle es sehen können. Niemand versteckt ein Licht unter einem umgestülpten Gefäß. Er stellt es vielmehr auf einen Lampenständer und lässt es für alle leuchten. Genauso lasst eure guten Taten leuchten vor den Menschen, damit alle sie sehen können und euren Vater im Himmel dafür rühmen. Versteht nicht falsch, warum ich gekommen bin. Ich bin nicht gekommen, um das Gesetz oder die Schriften der Propheten abzuschaffen. Im Gegenteil, ich bin gekommen, um sie zu erfüllen. Ich versichere euch, solange der Himmel und die Erde bestehen, wird selbst die kleinste Einzelheit von Gottes Gesetz gültig bleiben, solange bis ihr Zweck erfüllt ist. Wenn ihr also das kleinste Gebot brecht und andere dazu ermuntert, dasselbe zu tun, werdet ihr auch die Geringsten im Himmelreich sein. Dagegen wird jeder, der Gottes Gesetze befolgt und sie anderen erklärt, im Himmelreich groß sein. Aber ich warne euch, nur wenn eure Gerechtigkeit die der Schriftgelehrten und Pharisäer weit übertrifft, dürft ihr ins Himmelreich hinein. Also Jesus steht voll und ganz zum jüdischen Gesetz und zu den Schriften der Propheten. Insbesondere geht es da um die 5 Bücher Mose, die Tora. In der Tora haben die jüdischen Gelehrten 613 Gebote gefunden, 248 positive, das sollst du tun, 365 negative, das sollst du lassen. Also die Aufgabe der Gebote, den Menschen auf dem rechten Weg zu führen, ihn vom Bösen fernzuhalten. Und noch heute findet man also im Internet auf der Seite Judentum Online die Erklärung, das Tora-Ideal eines moralischen Lebens strebt danach, einen göttlichen Standard des Guten zu erreichen. Die Moral der Tora lernt man durch Studium und Befolgen der Gebote, welche ihrerseits in Einklang mit der moralischen Natur des Menschen und seiner Welt stehen. Und dann sagt mir mal, was das heißen soll. Nur wenn eure Gerechtigkeit die dieser Schriftgelehrten und Pharisäer weit übertrifft, dürft ihr ins Himmelreich hinein. Ja, könnt ihr mir nachher gerne am Ausgang erklären. Es geht nicht um Leistungssteigerung. Noch mehr, noch genauer, noch frömmer. Es geht nicht um Perfektionismus, sondern es geht um eine totale, radikale Hingabe an Jesus Christus. Nicht nur so ein bisschen, sondern das ganze Leben. Jesus, hier ist mein Leben. Verfüge darüber. Und daraus ergibt sich ein Leben, wie Jesus es in den Seligpreisungen beschreibt. Unter dem Segen Gottes stehen, Salz und Licht sein, sich nicht verstecken, kein Hinterhofchrist sein, auch demonstrativ sein, auch bei Demonstrationen mitgehen, aber dabei nicht sich selbst in den Vordergrund stellen, sondern Gottes Wesen widerspiegeln. Damit die Menschen angesteckt werden von der Liebe Gottes, damit die Menschen sich für die Liebe Gottes begeistern.
Thank you.
Jetzt kommt ein größerer Abschnitt, die sogenannten Antithesen, da sage ich nachher etwas zu. Ihr habt gehört, dass es im Gesetz von Mose heißt, du sollst nicht töten. Wer einen Mord begeht, wird verurteilt. Ich aber sage euch, schon der nur zornig auf jemanden ist, wird verurteilt. Wer zu seinem Freund sagt, du Dummkopf, den erwartet das Gericht. Und wer jemanden verflucht, dem droht das Feuer der Hölle. Wenn ihr also vor dem Altar im Tempel steht, um zu opfern, und es fällt euch mit einmal ein, dass jemand etwas gegen euch hat, dann geht zu dem Betreffenden und versöhnt euch mit ihm. Erst dann kommt zurück und bringt Gott euer Opfer dar. Einigt euch rasch mit eurem Gegner, bevor es zu spät ist und ihr vor Gericht gestellt, einem Gerichtsdiener übergeben und ins Gefängnis geworfen werdet. Ich versichere euch, ihr kommt erst wieder frei, wenn ihr eure Schulden bis auf den letzten Cent bezahlt habt. Ihr habt gehört, dass das im Gesetz von Mose heißt, du sollst nicht die Ehe brechen. Ich aber sage, wer eine Frau auch nur mit einem Blick voller Begierde ansieht, hat im Herzen schon mit ihr die Ehe gebrochen. Wenn dich also dein Auge, auch wenn es dein gutes Auge ist, zur Begierde verführt, reiß es heraus und wirf es weg. Besser, du verlierst einen Körperteil, als dass dein ganzer Körper in die Hölle geworfen wird. Und wenn dich deine Hand, auch wenn es deine kräftigere Hand ist, zum Bösen verführt, hack sie ab und wirf sie weg. Besser, du verlierst einen Körperteil, als dass dein ganzer Körper in die Hölle geworfen wird. Ihr habt gehört, dass es im Gesetz von Mose heißt, ein Mann darf sich von seiner Frau scheiden lassen, wenn er ihr einen Scheidungsbrief ausstellt. Ich aber sage, wenn ein Mann sich von seiner Frau scheiden lässt, es sei denn, sie war untreu, macht er sie zur Ehebrecherin. Und wer eine geschiedene Frau heiratet, begeht ebenfalls Ehebruch. Ihr habt gehört, dass es im Gesetz von Mose heißt, du sollst einen Schwur nicht brechen. Du sollst die Versprechen, die du vor dem Herrn abgelegt hast, halten. Ich aber sage, schwört überhaupt nicht. Wenn ihr sagt beim Himmel, so ist das ein heiliger Schwur, denn der Himmel ist der Thron Gottes. Wenn ihr sagt bei der Erde, ist das auch ein heiliger Schwur, denn die Erde ist seine Fußbank. Schwört auch nicht bei Jerusalem, denn Jerusalem ist die Stadt des großen Königs. Schwört nicht einmal bei meinem Kopf, denn ihr könnt kein einziges Haar auf eurem Kopf weiß oder schwarz machen. Sagt einfach ja oder nein. Jedes Wort darüber hinaus ist vom Bösen. Ihr habt gehört, dass es im Gesetz von Mose heißt, wer jemand am Auge verletzt, soll selbst im Auge verletzt werden. Und wer anderen einen Zahn ausschlägt, soll selbst einen Zahn dafür einbüßen. Ich aber sage, wehrt euch nicht, wenn euch jemand Böses tut. Wer euch auf die rechte Wange schlägt, dem haltet auch die andere hin. Wenn jemand verlangt von euch, eine Meile mit ihm zu gehen, dann geht zwei Meilen mit ihm. Wenn ihr vor Gericht erscheinen müsst und euer Hemd wird euch abgenommen, gebt euren Mantel noch dazu. Gebt denen, die euch bitten, und kehrt denen nicht den Rücken zu, die etwas von euch borgen wollen. Ihr habt gehört, dass es im Gesetz von Mose heißt, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Ich aber sage, liebet eure Feinde. Betet für die, die euch verfolgen. So handelt ihr wie wahre Kinder eures Vaters im Himmel. Denn er lässt die Sonne über Böse und Gute aufgehen und sendet seinen Regen für die Gerechten wie für die Ungerechten. Wenn ihr nur die liebt, die euch lieben, was ist daran Besonderes? Das tun selbst die bestechlichen Steuereintreiber. Und wenn ihr nur zu euren Freunden freundlich seid, wodurch unterscheidet ihr euch dann von anderen Menschen? Das tun sogar die, die Gott nicht kennen. Ihr sollt aber vollkommen sein, so wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Die Stuttgarter Erklärungsbibel schreibt in 6 Antithesen, Entgegensetzungen, wird dieses Ich aber sage euch dazu beitragen, dass Worte, die Mose empfangen hat, die Generation am Sinai, teilweise vertieft werden, teilweise korrigiert werden, teilweise widerrufen werden. Also dieser Abschnitt wirft viele Fragen auf und all die Menschen, die immer sagen, die Bergpredigt ist eine ganz tolle Sache, die haben meist sie nicht so ganz durchgelesen. Also man muss hierüber nachdenken, auch miteinander sprechen, auch eine Aufgabe, die ich euch nicht abnehme. Unser Glaube reift und unser Bibelverständnis bekommt Tiefgang, wenn wir uns den Widersprüchen und Ungereimtheiten einmal stellen. Vielleicht merkt man die gar nicht beim ersten Mal lesen. Aber wo steht denn in der Bibel, dass gesagt wird, du sollst deinen Feind hassen? Und jetzt überlegt mal, das ist als Zitat Jesu wird uns gesagt, den Alten ist das und das gesagt. Aber es steht nirgendwo. Müssen wir uns ja Gedanken machen, wie ist das zu verstehen? Hat Jesus das so gesagt oder hat er das anders gemeint? Das Gebot der Nächstenliebe steht natürlich da, 3. Mose 19, 18, so, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Oder nehmen wir die andere Problematik, 3-mal wird mit der Hölle gedroht. Welche Vorstellung habt ihr von der Hölle? Auch das könnt ihr mir gern beim Ausgang erklären, was mit der Hölle, wie das zu verstehen ist. Wie passen die Höllenbilder mit unserem Glauben an einen liebenden Gott zusammen? Ja, und doch können wir diese Worte Jesu ja nicht einfach streichen. Zahlreich sind die Versuche, Worte Jesu als unzumutbar zu erklären oder glatt zu bügeln oder auszublenden oder als unecht hinzustellen oder sie ganz zu übergehen. Also mich ärgert das immer, wenn Menschen sagen, ach, das kann alles nicht von Jesus sein. Es kann ja nicht jetzt jeder hier sich seinen Jesus so zurechtlegen, wie er ihn haben will. Es geht ja nicht. Also wir sollen nicht alle Worte Jesu wörtlich nehmen. Müsste eigentlich jeder schon begriffen haben, jedenfalls haben hier alle noch beide Arme. Ja, das heißt, ihr habt begriffen, man soll den Arm nicht wirklich abhacken. Ja, aber was heißt das jetzt, nicht wörtlich nehmen, aber Jesu Worte ernst nehmen? Das heißt, da ist ja eine Dringlichkeit drin. Die kann man nicht irgendwie abschalten. Und die kann einem auch Angst machen. Und die Probleme bei der Umsetzung der Worte, ich soll mich nicht rechnen, sich versöhnen, sich nicht trennen, einander treu sein. Wir sollen kein Ehrenwort abgeben. Ich gebe mein Ehrenwort, was ich gemacht oder nicht gemacht habe. Also die etwas Älteren haben solche Ehrenworte schon öfter mal im Fernsehen gehört. Sondern bleib einfach bei der Wahrheit. Sag ja oder nein, bleib bei der Wahrheit. Also das ist schon ein Knüller. Eben wurde uns gesagt, wir sollen unsere guten Taten sehen lassen vor den Menschen. Alle sollen sie sehen. Und jetzt kommt Matthäus 6. Nehmt euch in Acht. Wenn ihr Gutes tut, dann tut das nicht öffentlich, nur um bewundert zu werden. In diesem Fall dürft ihr nicht erwarten, von eurem Vater im Himmel belohnt zu werden. wenn du einem Bedürftigen etwas gibst, posaune es nicht heraus, wie es die Heuchler tun, die in den Synagogen und auf den Straßen mit ihren Wohltaten angeben, nur um die Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Ich versichere euch, das ist der einzige Lohn, den sie jemals dafür erhalten werden. Wenn du jemandem etwas gibst, dann sag deiner linken Hand nicht, was deine rechte tut. Gib in aller Stille, und dein Vater, der alle Geheimnisse kennt, wird dich dafür belohnen. Und nun zum Beten. Wenn ihr betet, seid nicht wie die Heuchler, die mit Vorliebe in aller Öffentlichkeit an den Straßenecken und in den Synagogen beten, wo jeder sie sehen kann. Ich versichere euch, das ist der einzige Lohn, den sie jemals dafür erhalten werden. Wenn du betest, geh an einen Ort, wo du allein bist, schließ die Tür hinter dir und bete in der Stille zu deinem Vater. Dann wird dich dein Vater, der alle Geheimnisse kennt, belohnen. Plappert nicht vor euch hin, wenn ihr betet, wie es die Menschen tun, die Gott nicht kennen. Sie glauben, dass ihre Gebete erhört werden, wenn sie die Worte nur oft genug wiederholen. Seid nicht wie sie, denn euer Vater weiß genau, was ihr braucht, noch bevor ihr ihn darum bittet. So sollt ihr beten: Unser Vater im Himmel, dein Name werde geehrt. Dein Reich komme bald, dein Wille erfülle sich hier auf der Erde genauso wie im Himmel. Schenk uns heute unser tägliches Brot und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir denen vergeben haben, die an uns schuldig geworden sind. Lass nicht zu, dass wir der Versuchung nachgeben, sondern erlöse uns von dem Bösen. Wenn ihr denen vergebt, die euch Böses angetan haben, dann wird euer himmlischer Vater euch auch vergeben. Wenn ihr euch aber weigert, anderen zu vergeben, wird euer himmlischer Vater euch auch nicht vergeben. Wenn ihr fastet, so tut es nicht öffentlich, wie die Heuchler, die blass und nachlässig gekleidet herumgehen, nur damit die Leute sie für ihr Fasten bewundern. Ich versichere euch, das ist der einzige Lohn, den sie jemals dafür erhalten werden. Wenn du fastest, dann kämme deine Haare und wasche dir das Gesicht. Dann wird niemand auf den Gedanken kommen, dass du fastest, außer deinem Vater, der weiß, was du in der Stille tust. Und dein Vater, der alle Geheimnisse kennt, wird dich dafür belohnen. Gutes tun, beten, fasten. Hier wird einfach deutlich, es geht niemals darum, dass wir uns hervortun, sondern es geht immer tatsächlich, damit die Menschen Gott rühmen. Es ist zwar menschlich, dass wir gut dastehen und bewundert werden möchten, aber in der Nachfolge Jesu geht es um Gott und um sein Reich. Wir geben weiter, was wir empfangen haben. Beten ist Ausdruck unserer Gemeinschaft mit Gott. Etwas ganz Persönliches, Intimes. Das spricht nicht gegen Gebetsgemeinschaften. Aber die Basis für Gebetsgemeinschaft ist das persönliche Gebet des Einzelnen. Und wenn ich fasten möchte und dadurch meine Hingabe zu Gott zum Ausdruck bringen möchte, dann ist das gut. Kannst du gern machen. Es braucht keiner wissen. Interessant finde ich, dass der Abschnitt in dieser Übersetzung, wie ich sie habe, Neues Leben Übersetzung, beginnt: Nehmt euch in Acht. Weil das greift ja etwas ganz Modernes auf: achtsam sein. Achtsam sein für sich selbst. Jeder kann ein Gespür für sich selbst entwickeln, auch für die eigenen Motive, aus denen man etwas tut oder lässt. Und deshalb ist das ein Rat: Geh wohlwollend mit dir um, aber auch selbstkritisch. Vielleicht ist auch jemand aufgefallen, dass der letzte Satz, den wir beim Vater Unser sprechen, hier gar nicht vorkommt. Denn dein ist das Reich und die Kraft, die Herrlichkeit. Dieser Lobpreis ist ein Zusatz, der Anfang des 2. Jahrhunderts in den Text aufgenommen wurde. Und die Kirche fand das so wichtig, dass sie sagte: Ja, das entspricht dem, das wollen wir dabei haben. Und stutzig macht die Formulierung: Wenn ihr anderen nicht vergebt, wird Gott euch auch nicht vergeben. Ich wüsste nicht, dass darüber schon mal gepredigt worden ist. Also das wäre ein schönes Angebot an euren neuen Pastor, das mal zu entfalten. Ja, also wenn wir nicht vergeben, wird Gott uns auch nicht vergeben. Und was ist, wenn jemand dann sagt: Ich kann aber nicht vergeben? Was ist mit den Kriegsverbrechen? Was ist mit all dem, was jetzt in Israel, in Gaza geschehen ist? Wie soll man diese Dinge vergeben auf beiden Seiten? Also ich lasse bewusst Fragen offen. Es geht nicht alles auf. Die Bergpredigt ist keine leichte Kost. Jesus weist uns den Weg zum Segen Gottes, Gottes Segen in Fülle. Gott segnet die, die vergeben. Und wer nicht vergeben kann, bleibt belastet durch die Schuld des anderen. Wir machen Fortsetzung in Matthäus 6, der zweite Abschnitt. Sammelt keine Reichtümer hier auf der Erde an, wo Motten oder Rost sie zerfressen oder Diebe einbrechen können und sie stehlen können. Sammelt eure Reichtümer im Himmel, wo sie weder von Motten noch von Rost zerfressen werden und vor Dieben sicher sind. Denn wo dein Reichtum ist, da ist auch dein Herz. Dein Auge ist das Fenster deines Körpers. Ein klares Auge lässt das Licht bis in deine Seele dringen. Ein schlechtes Auge dagegen sperrt das Licht aus und stürzt dich in Dunkelheit. Und wenn schon das, was du für Licht hältst, in dir Dunkelheit ist, wie dunkel wird dann erst die Dunkelheit sein? Niemand kann zwei Herren dienen. Immer wird er den einen hassen und den anderen lieben oder dem einen treu ergeben sein und den anderen verabscheuen. Ihr könnt nicht gleichzeitig Gott und dem Geld dienen. Darum sage ich euch: Sorgt euch nicht um euer tägliches Leben. Darum, ob ihr genug zu essen, zu trinken und anzuziehen habt. Besteht das Leben nicht aus mehr als nur aus Essen und Kleidung? Schaut die Vögel an. Sie müssen weder sehen, noch ernten, noch Vorräte ansammeln, denn euer himmlischer Vater sorgt für sie. Und ihr seid ihm doch viel wichtiger als sie. Es ist nicht so, dass ein kleiner Vogel genauso wichtig ist wie der Mensch. Könnten mir gerne alle Tierliebhaber widersprechen. Ihr seid Gott wichtiger. Ihr seid Gott wichtiger als sie. Können all eure Sorgen, euer Leben auch nur um einen einzigen Augenblick verlängern? Nein! Und warum sorgt ihr euch um eure Kleider? Schaut die Lilien an und wie sie wachsen. Sie arbeiten nicht und nähen sich keine Kleider. Trotzdem war selbst König Salomo in seiner ganzen Pracht nicht so herrlich gekleidet wie sie. Wenn Gott sich so wunderbar um die Blumen kümmert, die heute aufblühen und morgen schon wieder verwelkt sind, wie viel mehr kümmert er sich dann um euch? Euer Glaube ist so klein. Hört auf, euch Sorgen zu machen um euer Essen und Trinken und um eure Kleidung. Warum wollt ihr leben wie die Menschen, die Gott nicht kennen und diese Dinge so wichtig nehmen? Euer himmlischer Vater kennt eure Bedürfnisse. Macht das Reich Gottes zu eurem wichtigsten Anliegen. Lebt in Gottes Gerechtigkeit und er wird euch all das geben, was ihr braucht. Deshalb sorgt euch nicht um morgen, denn jeder Tag hat seine eigenen Belastungen. Die Sorgen von heute sind für heute genug. Nehmt das mal mit. Gott möchte, dass ihr ein sorgenfreies Leben führt. Gott möchte Leichtigkeit, Unbeschwertheit, Beschwingtheit, dass ihr froh seid. Sorgt euch nicht um euer tägliches Leben. Natürlich gehören die ganz normalen Aufgaben dazu, Berufsleben, Haushalt, Finanzplanung. Und natürlich weiß man, wer Reichtum anhäuft, hat Sorgen genug. Die können wir ihm leider nicht abnehmen. Jesus stellt vor die Alternative Gott oder Geld. Ihr könnt nicht zwei Herren dienen. Das ist schon eine ganz wichtige Frage. Glaubst du an die Fürsorge Gottes? Glaubst du, dass Gott sich um deine persönlichen Bedürfnisse kümmert, dass er sie kennt und sich darum kümmert? Ich finde es auch nicht einfach, das zu glauben. Aber meines Erachtens entscheidet sich hier tatsächlich Glaube oder Unglaube. Es geht um ein persönliches Vertrauensverhältnis zu Gott, zu dem himmlischen Vater, der für uns sorgt und der uns tröstet, wie eine Mutter tröstet. Wer sich darauf nicht einlassen kann oder einlassen will, sollte sich jedenfalls nicht auf Jesus berufen. Für Jesus war es dieses Abba, Vater. Und in der heutigen Zeit besteht eine große Gefahr darin, dass aus dem Glauben statt eines persönlichen Vertrauensverhältnisses eine christliche Weltanschauung wird. Da gibt es christliche Werte, da zählt das Liebesgebot, aber Vertrauen und Verantwortung einer personalen Macht gegenüber fehlen. Jesus fasst den Aufruf zum sorgenfreien Leben gerade mit diesem Aufruf zusammen. Macht das Reich Gottes zu eurem wichtigsten Anliegen. Natürlich stellt das uns die Frage, steht das Reich Gottes, Gott und sein Anliegen bei mir an erster Stelle? Zwei Abschnitte haben wir noch vor uns. Matthäus 7. Hört auf, andere zu verurteilen, dann werdet auch ihr nicht verurteilt. Denn andere Menschen werden euch so behandeln, wie ihr sie behandelt. Der Maßstab, mit dem ihr andere beurteilt, wird auch an euch angelegt werden, wenn man euch beurteilt. Warum regst du dich über einen Splitter im Auge deines Nächsten auf, wenn du selbst einen Balken im Auge hast? Mit welchem Recht sagst du, mein Freund, komm, ich helfe dir, den Splitter aus deinem Auge zu ziehen, wenn du doch nicht über den Balken in deinem eigenen Auge hinaussehen kannst? Du Heuchler, zieh zuerst den Balken aus deinem Auge, vielleicht siehst du dann genug, um dich mit dem Splitter im Auge deines Freundes zu befassen. Gib das, was heilig ist, nicht Menschen, denen nichts heilig ist. Werft keine Perlen vor die Säue. Sie zertrampeln die Perlen, drehen sich um und stürzen sich auf euch. Bittet und ihr werdet erhalten. Sucht und ihr werdet finden. Klopft an und die Tür wird euch geöffnet werden. Denn wer bittet, wird erhalten. Wer sucht, wird finden und die Tür wird jedem aufgetan, der anklopft. Ihr Eltern, wenn euch eure Kinder um ein Stück Brot bitten, gebt ihnen dann stattdessen einen Stein? Oder wenn sie euch um einen Fisch bitten, gebt ihnen dann eine Schlange? Natürlich nicht. Wenn ihr, die ihr Sünder seid, wisst, wie man seinen Kindern Gutes tut, wie viel mehr wird euer Vater im Himmel denen, die ihn darum bitten, Gutes tun? Geht so mit anderen um, wie die anderen mit euch umgehen sollen. In diesem Satz sind das Gesetz und die Schriften der Propheten zusammengefasst. Ihr könnt das Reich Gottes nur durch das enge Tor betreten. Die Straße zur Hölle ist breit und ihre Tür steht für die vielen weit offen, die sich für den bequemen Weg entscheiden. Das Tor zum Leben dagegen ist eng und der Weg dorthin ist schmal. Deshalb finden ihn nur wenige. Und wieder finden wir ganz wichtige Aussagen und wieder bleiben ganz schwierige Fragen. Ich mag es nicht glauben, dass viele Menschen in die Hölle kommen und nur wenige in den Himmel. Vielleicht könnt ihr das. Ich habe damit große Probleme. Der breite und der schmale Weg. Und dann wieder, ich streiche das nicht. Für mich steht fest, Jesus will unmissverständlich klar machen, dass es darauf ankommt, dass es um unser Leben geht, dass man nicht so das so nebenbei, so gleichgültig, oberflächlich mitnehmen kann. Es geht um unsere ganze Existenz, um unsere Entscheidung. Und deutlich wird, jeder hat die Chance, wer bittet, wer sucht, da kann einfach mit Gott leben. Nimm doch deine Chance wahr. Geh auf Gott zu, er wartet auf dich. Es geht also um dich, nicht um andere. Wir können gar nicht beurteilen, wo der andere steht. Es steht uns auch nicht zu, den anderen zu verurteilen. Gott allein sieht, was im Menschen ist. Wir sehen nur, was vor Augen ist. Und uns fordert er heraus, geh diesen Weg mit mir, der Erfüllung bringt, der in der Ewigkeit endet. Der Vers 12 verbindet uns natürlich mit allen Religionen, die goldene Regel, was du nicht willst, dass man dir antut, das füg auch keinem anderen zu, was du von anderen wünschst und erwartest, dass du gib ihnen auch und wenn du dir Besuch aus der Gemeinde wünschst, dann Erzähle uns, wie viele Menschen du schon besucht hast. Der letzte Abschnitt der Bergpredigt. Nehmt euch vor falschen Propheten in Acht. Sie kommen daher wie harmlose Schafe, aber in Wirklichkeit sind sie gefährliche Wölfe, die euch in Stücke reißen wollen. Ihr erkennt sie an ihrem Verhalten, so wie ihr einen Baum an seinen Früchten erkennt. An Dornbüschen wachsen keine Trauben und an Disteln wachsen keine Feigen. Ein gesunder Baum trägt gute Früchte, ein kranker Baum dagegen schlechte. An einem guten Baum wachsen keine schlechten Früchte, genauso wenig wie ein kranker Baum gesunde Früchte hervorbringt. Deshalb wird jeder Baum, der keine guten Früchte trägt, umgehauen und ins Feuer geworfen. Ihr seht, man erkennt sie an ihren Früchten. Nicht alle Menschen, die sich fromm gebärden, glauben an Gott. Auch wenn sie Herr zu mir sagen, heißt das noch lange nicht, dass sie ins Himmelreich kommen. Entscheidend ist, ob sie meinem Vater im Himmel gehorchen. Am Tage des Gerichts werden viele zu mir kommen und sagen, Herr, Herr, wir haben in deinem Namen prophezeit und in deinem Namen Dämonen ausgetrieben und viele Wunder vollbracht. Doch ich werde ihnen antworten, ich habe euch nie gekannt. Fahrt mit euch, ihr lebt nicht nach Gottes Gebot. Wer auf mich hört, sagt Jesus, und danach handelt, der ist klug und handelt wie ein Mann, der ein Haus auf massivem Fels baut. Auch wenn der Regen in Sturzbächen vom Himmel rauscht, das Wasser über die Ufer tritt und die Stürme an diesem Haus rütteln, wird es nicht einstürzen, weil es auf Fels gebaut ist. Doch wer auf mich hört und nicht danach handelt, ist ein Dummkopf. Er handelt wie ein Mann, der ein Haus auf Sand baut. Wenn der Regen und das Hochwasser kommen und die Stürme an diesem Haus rütteln, wird es mit Getöse einstürzen. Als Jesus seine Rede beendet hatte, waren die Menschen überwältigt von seiner Lehre. Denn er sprach mit Vollmacht, anders als die Schriftgelehrten. Also Warnung vor falschen Propheten, Warnung auch vor Selbsttäuschung. Kriterium sind nicht die Wunder, sondern die Früchte, die ein Leben hervorbringt. Da ist von Geboten, von Gehorsam, von Gericht die Rede. Da sind Leute, die nicht echt sind. Sollen wir aber jetzt jeden verdächtigen? Wieder richtet nicht. Es geht nicht um den anderen, es geht um uns. Interessant ist, es wird nicht vor falschen Lehrern gewarnt an dieser Stelle. Später auch im Neuen Testament, Irrlehrer. Aber hier wird vor falschen Propheten gewarnt. Es sind Menschen, die mit einem besonderen Anspruch auftreten. Sie haben besondere Offenbarungen und meinen jetzt, auf ihr Wort hat die Gemeinde zu hören, denn sie haben die Gabe der Prophetie. An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen, also sind das Menschen, die freundlich und bescheiden sind, wie es in der Seligpreisung heißt? Sind es Menschen, die mit ihrem Ehepartner, die in der Familie treu sind, und ja, einfühlsam mit dem anderen umgehen? sind es Menschen, die als Versöhnte leben. Also lasst euch niemals irre machen, weder von Christen, die auf alles eine Antwort haben, noch von solchen, die Autorität oder Macht einfordern. Aber manchmal braucht es lange Zeit, um Menschen an ihren Früchten zu erkennen. Am Schluss stellt Jesus uns alle vor die Frage: Was ist das Fundament deines Lebens? Hast du festen Boden unter den Füßen? Ist dein Lebenshaus auf Fels oder auf Sand gebaut? Die Stürme des Lebens, die Krisen und Herausforderungen machen es offenbar. Auch hier unter uns sind Menschen, die solche Krisen und Nöte erlebt haben und Gott treu geblieben sind und darin auch Gottes Hilfe erfahren haben. Das ist nicht selbstverständlich. Wer auf Jesus hört und seine Worte befolgt, dessen Lebenshaus hat festen Boden und ist unzerstörbar. Und wenn jemand heute von den Worten Jesu so überwältigt ist, wie die Menschen damals, dann sollte er auch so antworten, dass er sein Leben entweder zum ersten Mal oder ganz neu Jesus zur Verfügung stellt und sagt: Ja, das ist das, was ich will.